Das Thema, das ich habe, ist die Heiligung der Gefühle. Nicht die Heilung der Gefühle, man hört manchmal so in modernen christlichen Kreisen von der Heilung der Gefühle, aber in der Bibel geht es um die Heiligung der Gefühle. Es ist eigentlich keine Frage, so möchte ich behaupten, dass unser ganzes Leben von Gefühlen und Empfindungen begleitet ist oder sogar geprägt, könnte man auch sagen. Wir können nicht nicht fühlen. Es geht nicht. Wir können nicht nicht fühlen oder nicht empfinden. Wir können auch nicht unsere Empfindungen ab- oder an- oder umschalten. Das geht nicht. Stellt euch einmal diese zwei Situationen vor. Eine Situation, eine junge Frau hat große Sehnsucht nach ihrem Geliebten, weil er für eine Zeit verreisen musste. Sie ist krank vor Sehnsucht. Ihre Freundin sagt zu ihr, hör doch einfach auf, dich nach ihm zu sehnen. Ein Ehepaar hat sich auseinandergelebt. Die Liebe zwischen ihnen ist erkaltet. Und jetzt sagt ein Freund des Mannes zu ihm, habe einfach eine herzliche Liebe zu deiner Frau. Einschalten. Das geht nicht. Beide, die junge Frau mit ihrer Sehnsucht, der Mann mit seiner erkalteten Liebe, beide können das nicht einfach tun, dass sie das umschalten oder einschalten. Obwohl dieser Mann natürlich seine Frau herzlich lieben muss. Das muss er. Und die junge Frau, die muss auch mit ihrer Sehnsucht irgendwie umgehen, sodass sie in der Zwischenzeit ohne ihren Geliebten leben kann. Und ich glaube, das ist auch nicht so eine Überraschung für euch. Das Gesetz Gottes verlangt von uns, dass unsere Empfindungen mit ihm übereinstimmen. Das tut das Gesetz. Es verlangt, dass unsere Empfindungen mit ihm übereinstimmen. Du sollst nicht begehren. Das ist das Gebot, das am deutlichsten erkennen lässt, dass unsere Empfindungen mit Gottes Willen übereinstimmen müssen. Du sollst nicht dieses Gefühl des Begehrens haben, sagt das Gesetz. Und tatsächlich beginnt ja die Übertretung jedes Gebotes mit falschem Begehren, also mit der Übertretung des 10. Gebotes. Diese Übertretung steht am Anfang der Übertretung aller anderen Gebote. Du sollst so und so empfinden, sagt Gott, oder nicht so empfinden. Und wir übertreten die Gebote, weil unsere Wünsche, unser Verlangen, unsere Empfindungen uns dahin leiten, oder nicht? Wir lieben zuerst das Falsche, darum tun wir dann das Falsche. Das Gesetz Gottes verlangt, dass wir das Richtige lieben und das Richtige hassen. Es verlangt von uns die richtigen Gefühle, reines Verlangen. Nun als natürliche Sünder und auch als Gerechtfertigte mit der verbleibenden Sünde in unserer menschlichen Natur können wir aber unsere Empfindungen nicht direkt oder selbstständig nach Gottes Willen ordnen. Das können wir nicht. Wir brauchen Gottes Hilfe. Wir brauchen sein Eingreifen. Und das kann auf zweierlei Weise geschehen. Wir könnten in einer konkreten Situation, in so einer einzelnen Situation, könnten wir beten, dass der Herr jetzt unsere Empfindung richtig ausrichtet. Herr, wenn ich jetzt da hineingehe, dann nimm mir bitte die falsche Furcht weg. Oder Herr, schenk mir Liebe für diesen schwierigen Menschen. Oder Herr, schenk mir einen Hass auf diese Sünde, derer ich einfach nicht Herr werde. Oder wie David betet, Herr, lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Also wir können in einzelnen Fällen auch so beten, oder dass Gott unser Empfinden verändert. Und wenn Gott solche Gebete erhört, dann könnten wir vielleicht von punktuellen oder situativen Veränderungen unserer Empfindungen sprechen. Das sind manchmal kleine oder auch größere Schritte in unserem Glaubenswachstum, die wir auf diese Weise erfahren dürfen. Und die sind auch wichtige Erfahrungen. Das sind Ermutigungen, die wir in der Veränderung unseres Gefühlslebens oder unserer geistlichen Empfindungen machen. Ich möchte Sie nicht kleinreden, solche einzelnen, guten, ermutigenden Erfahrungen. Aber wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Und Gott hat uns auch mehr versprochen, als nur solche punktuelle Verbesserungen unseres geistlichen Empfindens. Es geht ihm um viel mehr als nur darum, die einzelnen Gefühle anzupassen, wenn es dann nötig sein sollte. Was Gott will, ist unsere Heiligung. Und der Begriff der Heiligung, der hat mehrere Bedeutungen, eine ganze Palette von Bedeutungen eigentlich in der Bibel. Und ich kann nicht alles in dieser einen Predigt erklären, natürlich. Aber wie der Titel schon sagt, den ich am Anfang genannt habe, will ich mich auf die Heiligung der Gefühle oder der Empfindungen konzentrieren. Das ist ganz wichtig. Die Heiligung des Christen in seinem geistlichen Leben hat eigentlich immer mit seinem Innenleben, mit seinen Empfindungen zu tun. Die Heiligung ist nicht eine äußerliche Sache. So wie das Gesetz Gottes auch zuerst eine Sache für den inneren Menschen, für das Herz ist. Das hat Gott ganz klar gemacht am Anfang, als er das Gesetz gab. Das muss in deinem Herzen gehalten werden, nicht nur im äußerlichen Verhalten. Heiligung ist darum die Umgestaltung des inneren Menschen in das Ebenbild Christi. Es geht darum, dass Empfindungen wie Furcht, Hoffnung, Liebe, Hass, Verlangen, Freude, Kummer, Dankbarkeit, Mitleid, Eifer und so weiter, dass diese Empfindungen in unserem Leben so ausgerichtet sind, wie wir sie auch bei Christus sehen. Die Heiligung ist das Werk des Heiligen Geistes, eigentlich des Geistes der Heiligkeit. So heißt er in der Bibel, der Ruach HaKodesh, der Geist der Heiligkeit. Das ist, weil er Heiligkeit in uns bewirkt. Er heiligt uns und er heiligt unsere Empfindungen. Er verändert sie so, dass sie bei uns so werden, wie sie bei Christus immer waren. Er verändert uns so, dass wir schließlich richtig fühlen und empfinden. Und richtig, das heißt, Gottes Willen entsprechend. Dass wir so empfinden, wie Gott will, dass wir empfinden. Wenn der Heilige Geist sein Werk vollendet hat, dann werden wir das fürchten, das hoffen, das lieben, das begehren und das hassen und sorgen und bemitleiden, was Gott will, dass wir es tun. Gott will, dass wir hassen, zum Beispiel. Die Frage ist, was sollen wir hassen und wie? Und das ist es, was wir wollen sollen, was wir uns wünschen sollen. Wir sollen nicht lediglich uns bemühen, unser Verhalten zu ändern. Und das müssen wir miteinander zwar auch tun, unser Verhalten ändern. Manchmal müssen wir uns zusammenreißen. Ich weiß nicht, ob ihr alle das gut versteht, so ein Schweizer Wort, zusammenreißen. Also sich anstrengen, dass wir nicht so weit gehen, wie wir könnten jetzt. Wenn wir zum Beispiel zum Zorn gereizt werden durch eine Beleidigung von jemandem, dann müssen wir uns vielleicht zusammenreißen, damit wir diesen Menschen nicht direkt erschlagen. Aus lauter Zorn. Auch wenn wir noch nicht so weit geheiligt sind, dass wir ihm jetzt in Liebe begegnen können, wenn er uns beleidigt. Aber damit haben wir das Gebot, du sollst nicht morden, trotzdem noch nicht gehalten, wenn wir uns zusammenreißen. Wenn der Herr unsere Gefühle so geheiligt hat, dann werden wir in der Lage sein, den Beleidiger herzlich zu lieben und Erbarmen mit ihm zu haben und ihm Gutes zu tun. Aber wie schon gesagt, ist die Heiligung der Gefühle nicht eine punktuelle Arbeit an einzelnen Empfindungen, sondern vielmehr die gesamte Umgestaltung unserer inneren Ausrichtung, unseres Herzens. Und um das etwas auszuführen, möchte ich mit euch eine wichtige Stelle im Römerbrief anschauen. Es ist eine der Verbindungsstellen oder man könnte sagen, eines der Scharniere, die Paulus oft benutzt in seinen Briefen. Er hat solche Verbindungsstellen oder eben Scharniere zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Rechtfertigung ist das, was Gott einmalig in einem einmaligen Akt für uns getan hat. Die Heiligung ist die prozesshafte, fortlaufende Umgestaltung unseres inneren Menschen. Und Paulus hat in Römer 12, Vers 2 so einen Scharnierbegriff, Verbindungsbegriff. Ich werde vor allem auf diesen einen Begriff dann eingehen, aber wir lesen die beiden ersten Verse in Römer 12, damit wir den Zusammenhang haben. Das ist, was Paulus schreibt, und das ist Gottes Wort. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen oder aufgrund der Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der Begriff, auf den wir uns konzentrieren wollen jetzt, ist die Erneuerung des Sinnes, wie Paulus hier das nennt oder wie das in unserer deutschen Übersetzung so genannt wird. Aber zuerst noch kurz ein Wort über die Voraussetzung dafür. Wenn wir lesen, dass Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, dann sollten wir Folgendes verstehen. Dieses Nun verbindet all die darauffolgenden Aufforderungen mit dem in den Kapiteln vorher Gesagten. Da erklärt der Apostel so ausführlich wie nirgendwo sonst, das habt ihr auch mitbekommen in diesen Römerbrief-Predigten bisher, Paulus erklärt so ausführlich, dass und wie uns das Heil in Christus geschenkt ist und welche Auswirkungen das auf unser Leben hat. Das kommt dann auch noch dran, wenn wir weitergehen im Römerbrief. Aber hier, jetzt beginnt er in Kapitel 12 uns bezüglich des praktischen Lebens als Christen zu ermahnen und zu ermutigen. Und die Worte nun und aufgrund der Erbarmungen Gottes, die erinnern daran, dass Gott uns in die Lage versetzt hat, dass wir entsprechend leben können. Nicht mehr wie diese Welt leben müssen. Also, sagt er eigentlich, weil Gott euch in seiner Gnade und Barmherzigkeit dazu befreit hat, gebt euer leibliches und euer inneres Leben vollkommen in den Dienst für Gott. Und nun werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, die Verwandlung, das ist die Veränderung unseres ganzen Wesens hin zur Gleichheit mit Christus. Und die geschieht und beginnt mit der Erneuerung des Sinnes. Und das Wort, das die Elberfelder und andere deutsche Übersetzungen mit Sinn übersetzen, das ist ein ganz besonderes Wort. Im Griechischen ist es das Wort Nous. Nous. Die meisten Bibeln übersetzen es, wie gesagt, mit Sinn. Manche moderneren Übersetzungen nehmen hier Denken statt Sinn. Nous bedeutet aber mehr als Denken. Und Sinn kann vielleicht auch etwas zu ungenau sein oder es beschreibt nicht alle die Facetten, die in dem Wort enthalten sind. Nous beschreibt das, was unsere gesamte innere Ausrichtung ausmacht. Das, worauf unser Herz gerichtet ist. Die Zielgerichtetheit unseres Herzens. Unser Herz hat eine Zielgerichtetheit. Und es ist sicher allen klar, dass jedes menschliche Herz eine solche Ausrichtung hat. Oftmals denken wir vielleicht nicht mit vollem Bewusstsein so darüber nach. Aber dennoch hat jeder Mensch in seinem Herzen Dinge, die er liebt, Sehnsüchte nach dem, was er erreichen möchte, haben möchte, wo er hinkommen möchte. Und das sind natürlich Gefühle und Empfindungen, emotionale Anteile involviert, unweigerlich. Wenn wir uns nach etwas sehnen oder etwas wollen, da gehen unsere Emotionen mit. Das ist nicht nur kalt logisch berechnet, was unser Herz will. Aber Paulus sagt, wir sollen eben in dem verwandelt werden, damit wir nicht mehr nach den Zielen streben und uns sehnen und wünschen und trachten, nach denen die ungläubige Welt strebt. Die Ausrichtung unseres Herzens mit seinem Willen, Denken, Sehnen, Empfinden soll auf das zielen, was Gott wohlgefällt. Wir sollen lieben, was Gott liebt. Wir könnten es auch so ausdrücken, unsere Gefühle sollen Gottes Willen entsprechen, wie wir das schon gesagt haben vorhin. Das meint die Bibel, wenn sie im Alten und im Neuen Testament viele Male wiederholt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, inneren Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Das alles ist im Herzen. Und das ist auch, was das Wort Nous beschreibt. Das sagt das Wort Gottes im Zusammenhang mit den Geboten. Du sollst den Herrn lieben aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit der ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Das ist im Zusammenhang mit den Geboten gesagt. Die Gebote sind uns ja gegeben, um die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen zu definieren. Wer liebt, der erfüllt die Gebote, das Gesetz. Und diese Aufforderung, das bedeutet eben, dass wir das mit unserer ganzen inneren Ausrichtung, Nous, tun sollen. Das bedeutet leidenschaftlich. Mit unserem ganzen Wesen, auch mit unseren allen Gefühlen und Empfindungen sollen wir Gott lieben. Und wir wissen, und wir machen auch immer wieder die Erfahrung, dass wir von Natur aus nicht so fühlen. Und darum müssen wir verwandelt werden darin. Und darum schreibt Paulus, werdet verwandelt. Werdet verwandelt in eurem Lieben und Wollen, so dass ihr schließlich den Herrn so leidenschaftlich liebt, dass ihr bereit werdet, euer ganzes Leben, Leib und Seele dem Herrn hinzugeben. Das ist der Inhalt von Römer 12, 1 bis 2. Dass ihr so leben wollt, dass ihr in allem dem Herrn wohlgefällt. Euer Nous muss so verwandelt werden, dass ihr von der Selbstliebe zu vollkommener Gottesliebe kommt. Und das ist gleichbedeutend mit euer Nous muss geheiligt werden. Wenn ich das nun so als Aufforderung höre, Aufforderung an mich, so dass ich darunter verstehen würde, ich muss jetzt dafür sorgen, dass meine Gefühle, meine Empfindungen, alle meine inneren Regungen, meine Liebe zum Gott Wohlgefälligen verändert und passend gemacht werden, dass sie mit Gottes Willen übereinstimmen, dann ist das stärkste Gefühl, das in mir aufkommt, große Angst. Wie kann ich das? Paulus Satz, werdet verwandelt, ist aber nicht so formuliert, dass wir für die Verwandlung selbst zuständig sind. Er enthält aber trotzdem in einer Weise eine Aufforderung, aktiv zu sein oder aktiv zu werden. Die Bibel sagt auch niemals, wir müssten gar nichts tun, um in der Heiligkeit zu wachsen. Wir müssten morgens nicht aufstehen, wir können im Bett liegen bleiben. Gott wird uns so oder so verändern. Paulus' Aussage ist ja ein Imperativ, werdet verwandelt. Es ist eigentlich die gleiche Mischung von Imperativ und Passiv, die der Apostel auch im Philipper 2 gebraucht, im Vers 12 und 13, wo er sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Ja, tut etwas. Und dann sagt er gleich darauf, denn Gott ist es, der in euch wirkt, dass ihr sowohl wollt als auch könnt. Das wirkt das erste Mal gehört, aber ihr alle hört das nicht zum ersten Mal. Das erste Mal gehört, könnte das wie ein Paradox wirken, oder? Aber das ist kein Paradox. Gott bewirkt, dass ihr geheiligt sein wollt. Das wirkt Gott. Dass ihr so verwandelt werden wollt, dass eure herzliche und leidenschaftliche Liebe zu ihm vollkommen wird. Und er bewirkt nicht nur, dass ihr es wollt, sondern dass ihr es tatsächlich auch umsetzen könnt. Auch das bewirkt Gott. Und dieses Wissen, darum soll euch aber jetzt nicht passiv sein lassen, sondern ihr sollt mit Furcht und Zittern, das heißt eben mit der ganzen Kraft eurer inneren Ausrichtung, Nous, dahin streben. Wie kann das geschehen? Gottes Wort sagt, unsere Empfindungen für ihn, unser Herz, unsere Liebe muss verändert werden. Wir können das nicht bewerkstelligen. Es ist ein übernatürliches Werk des Geistes Gottes. Dennoch sollen wir mit aller Kraft darauf hinarbeiten. Die Antwort der Bibel darauf, wie wir das machen können, die Antwort, die die Bibel uns gibt, ist, wie ich sie verstehe, dass wir die Mittel, die Gott zu dieser Veränderung zur Verfügung gestellt hat, dass wir diese Mittel auch gebrauchen. Gottes Geist wirkt durch die Gnadenmittel. Gott hat uns Mittel seiner Gnade gegeben, durch die der Heilige Geist an uns wirkt und in uns wirkt und untereinander unter uns wirkt. Das Wort Gottes, das Gelesene und das verkündigte Wort, das spricht zu uns, das schenkt uns regelmäßig die Erkenntnis, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten, um Gott zu gefallen. Und das betrifft nicht allein unsere Taten, wie wir jetzt wissen, sondern zuerst die zugrunde liegenden Empfindungen. Was tun wir daraufhin? Wir tun Buße. Das heißt, wir empfinden Reue darüber, dass wir eben nicht so empfinden, wie es Gott gefällt, dass wir kalt sind und nicht leidenschaftlich den Herrn lieben. Darüber empfinden wir Reue und das ergibt eine Trauer über uns selbst. Und wir wünschen uns, dass wir Gott gefällig empfinden könnten. Und dann bitten wir den Herrn inbrünstig, dass er uns verändern möge. Zum Beispiel so wie David betete: Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. Gib mir diese Dinge. So werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Und diese Gebete werden erhört, das kann ich euch versprechen. Wir werden neue Kraft und Freude empfangen, wenn wir so beten, wie David in seinem Psalm. Unsere Liebe zu Gott wird wachsen und fester und tiefer werden. Aber dies ist keine einmalige Sache, sondern die Heiligung ist ein Prozess, in dem wir immer wieder diesen Kreislauf der Buße und Erneuerung durchlaufen. Das Wort Gottes setzte diesen Prozess in Gang und führt ihn weiter. Und darum dürfen wir das Wort nie beiseite legen. So wie der Herr zu Josua sagt, sagt er auch zu uns: Lass es nicht von deinem Munde weichen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Und er verspricht dann: Dann wird dein Leben gelingen, so wie es mir gefällt. Und wie Paulus an Timotheus schreibt: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Nun, ein Nebengedanke: Wenn Timotheus aufgefordert wird, in dem Wort Gottes zu bleiben, das weise macht zur Rettung, der ist ja schon gerettet. Aber er muss eben weiterhin gerettet werden von seiner übrigbleibenden Sünde in ihm. Und das ist die Heiligung, diese Art Rettung. Und darum braucht er die heiligen Schriften. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, Überführung von Sünde, zur Zurechtweisung, neuen Ausrichtung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch richtig ist für jedes gute Werk, völlig ausgerüstet. Das ist ein Mittel der Gnade, das Wort Gottes, durch das Gott uns verändert. Und da gehört dann weiterhin dazu ein Gnadenmittel, das der Geist Gottes zu unserer Veränderung gebraucht. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen in der gemeinsamen Anbetung, dem gemeinsamen Hören auf das Wort, der Gemeinschaft im Abendmahl. Wir würden diese Mittel nicht vernachlässigen, ohne Schaden zu nehmen. Das kann ich euch ebenso versprechen. Wir vernachlässigen diese Mittel nicht, ohne Schaden zu nehmen. Die Freude am Herrn, die herzliche Liebe zum Herrn, könnte nicht gesund wachsen, wenn wir mit einer Bibel auf eine einsame Insel gehen und dort sie studieren. Und darum sagt der Apostel, was wir auch oft im Gottesdienst ja lesen, lasst uns aufeinander Acht haben. Und dazu muss man Gemeinschaft haben. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermutigen. So wie es die junge Kirche tat, die von der die Apostelgeschichte auch berichtet, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott. Beachtet, wie in diesen beiden Passagen die Empfindungen als eine Frucht der Gemeinschaft präsentiert werden. Die guten Gefühle, die Empfindungen, die inneren Regungen, die sind eine Frucht der Gemeinschaft der Heiligen. Wir werden zur Liebe angereizt. Wir werden ermutigt. Bist du schon einmal ermutigt worden? Hast du da auch etwas gefühlt? Ich glaube schon, oder? Wir werden ermutigt durch die Gemeinschaft der Heiligen. Und diejenigen, die in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Mahl des Herrn, in den Gebeten miteinander verharrten, die hatten Jubel und Gotteslob in ihrer Mitte. Die Heiligung der Gefühle des Nus kann nicht von uns selbst bewirkt werden. Nicht direkt, aber wir können sie indirekt fördern, anfachen, indem wir die Mittel gebrauchen, die Gott uns dafür gegeben hat. Lasst sie uns im größtmöglichen Maß nutzen. Zum Schluss eine passende Ermahnung mit viel Gefühl. Zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Amen.